Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Herzlich willkommen. Gisèle Pelicot hat einen Satz geprägt, der sich als neuer Schlachtruf der französischen Frauenbewegung etabliert. Die Scham muss die Seite wechseln, heißt der Satz. Denn Pelicot wurde über 10 Jahre von ihrem Ehemann unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Darüber hinaus hat er sie an weitere Männer vermittelt. Und so stehen in Avignon jetzt 51 Männer wegen Vergewaltigung vor Gericht. Die Klägerin Pelicot will mit diesem explizit öffentlichen Prozess ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken. Für Fazit hat die Philosophin Manon Garcia eine Woche im Gerichtssaal verbracht. Von ihren Erlebnissen berichtet sie gleich. Und außerdem erinnern wir an den Schauspieler Hans Diehl, der mit 83 Jahren gestorben ist. Und es geht nach Dortmund. Dort wurde heute der neue Roman Schwindel von Hengame Yagobi-Farah in einer Theaterfassung aufgeführt. Es ist ein Vergewaltigungsprozess, der viele erschüttert. Die Französin Gisèle Pelicot wurde über 10 Jahre von ihrem Ehemann unter Drogen gesetzt und immer wieder vergewaltigt. Mehr noch, sie wurde von ihrem Partner auch anderen Männern angeboten. Der Hauptangeklagte, mittlerweile ihr Ex-Mann Dominique Pelicot, hat bereits gestanden und zusammen mit ihm sind 50 weitere Männer angeklagt. Seit Anfang September müssen sie sich vor Gericht verantworten und Julia Boruta führt uns ein in das Beben, den dieser laufende Prozess jetzt schon ausgelöst hat.
Dieses Ritual ist wie ein Manifest. Applaus für Gisèle Pelicot, sobald sie das Gerichtsgebäude betritt. Mal wieder warten Dutzende Menschen auf die zierliche Frau mit den kinnlangen rotbraunen Haaren, nehmen Anteil, wollen sagen, das hier geht uns alle an. Wir wollen Gisèle und alle Frauen, die Ähnliches erlebt haben, unterstützen. Ich denke, was hier gerade passiert, wird Dinge ins Rollen bringen. Wenn dieser Prozess es nicht schafft, die Gesellschaft zu verändern, dann weiß ich nicht, was sonst. Die Taten sind so schrecklich. Ich hoffe einfach, dass dieser Prozess eine Wirkung haben wird. Große Aufmerksamkeit hat er längst. Dafür hat das Opfer selber gesorgt, erklärt Adèle Bossard, die als Regionalkorrespondentin für France Radio schon mit dem Fall beschäftigt war, als dieser noch unter Sex and Crime in der Rubrik Vermischtes behandelt wurde. Alles hat eine neue Wendung genommen, als Gisèle Pelicot gefordert hat, dass der Prozess öffentlich stattfinden soll. Und als sie selbst ihr Gesicht gezeigt hat. Plötzlich war es nicht mehr der Prozess dieser 51 Männer eingepfercht in einen Gerichtssaal, sondern der Prozess dieser einen Frau, die jetzt eine feministische Ikone geworden ist. Gisèle Pelicots Konterfei als Graffito ist 1000-mal geteilt und abgedruckt worden. Es haben Solidaritätsmärsche stattgefunden und ihre Forderung, die Scham muss das Lager wechseln, wandelt sich zum Schlachtruf der französischen Frauenbewegung. Denn Gisèle Pelicot weicht nicht zurück. Als der Vorsitzende Richter entscheidet, die Video- und Fotoaufnahmen der Vergewaltigungen nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu zeigen, legen Gisèle Pelicot und ihre Anwälte Einspruch ein. Und Feministinnen schlagen Alarm, wie etwa die Amazonen von Avignon, zu denen auch Blondine de Verlange gehört. Wir sind sofort in Aktion getreten, haben sofort angefangen, Spruchbänder zu plakatieren. Zum Beispiel, die Justiz macht sich zum Komplizen. Und wir haben die Medien mobilisiert, Druck aufgebaut. Der Richter hat dann seine Entscheidung revidiert. Jetzt werden die Videos gezeigt. Für Journalisten und Journalistinnen ist es einfach etwas anderes, ob sie nur wissen, dass eine Frau barbarisch vergewaltigt worden ist, während sie wie tot dalag, oder das alles zu sehen. Historisch betrachtet ist es sehr wichtig, dass diese Vergewaltigungen gesehen werden. Während die Angeklagten im Gerichtssaal wegschauen, sobald die Videos gezeigt werden, kann die Gesellschaft nicht mehr wegschauen, sagt der Anwalt von Madame Pelicot, Antoine Camus. Man muss diese Videos mit offenen Augen ansehen. Einerseits, um die Taten zu beurteilen und andererseits, um diesen Fall zu einem Fall der Gesellschaft insgesamt zu machen. Und genau das passiert gerade. Insofern würde ich sagen, hat Frau Pelicot ihren Kampf schon gewonnen.
Ja, noch läuft der Prozess aber bis Mitte Dezember in Avignon und natürlich hat der Fall unter anderem eben durch das große öffentliche Interesse jetzt schon eine intensive Diskussion über sexualisierte Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Die Philosophin Manon Garcia hat den Prozess eine Woche lang für Fazit begleitet. Die Autorin, die besonders bekannt für ihre feministische Philosophie ist, hat von morgens früh bis spätabends im Gerichtssaal gesessen. Ja, und heute Mittag haben wir miteinander gesprochen. Hallo Frau Garcia. Jeden Tag mehrere Beschuldigte anzuhören, ihre Aussagen, ihre Bemühen, sich zu verteidigen, dazu die Zeugenaussagen, also auch Aussagen der Ehefrauen dieser Angeklagten im Gerichtssaal. Wie haben Sie diese Woche erlebt?
So, honestly, it's a nightmare. It's really horrible. We hear horrible things, we see horrible things.
Also ehrlich gesagt, es ist ein Albtraum. Es ist wirklich schrecklich. Man hört schreckliche Sachen, man sieht schreckliche Sachen. Und es gibt keinen Grund, warum man annehmen sollte, dass es in anderen Fällen dieser Art anders wäre. Also man identifiziert sich mit dem Opfer. Einige der Täter laufen hier noch frei rum. Man sieht sie also, wenn man zur Toilette geht oder auf den Fluren. Also es ist schon etwas unangenehm, das alles zu erleben. Es belastet einen. Aber es ist auch eine interessante Atmosphäre, denn viele Leute sieht man immer wieder, die kommen immer wieder, manche von Anfang an, vor allem Frauen natürlich. Ich würde schon sagen, dass es eine sehr interessante Erfahrung ist, auch wenn ich nicht mehr sehr gut schlafe.
So yeah, it was an extremely interesting experience, even if I don't sleep well anymore.
Sie sprechen die Begegnung mit den Tätern an. Was würden Sie sagen, was sind das für Männer, die dort angeklagt sind?
Oh, they are very different men. You have all the kinds of men.
Ja, das sind sehr unterschiedliche Männer. Es gibt alle Arten von Männern. Sie sehen wie unsere Nachbarn aus. Manche sind jung, manche alt, manche mittelalt. Sie sind wie alle. Also das ist auch Teil des Albtraums.
This is part of the nightmare.
Und wie würden Sie die Strategien einschätzen, mit denen die Männer argumentieren zu ihrer Verteidigung?
So, it's interesting because the way it works, and I didn't know before going, is that before they can even talk, we hear a lot about their lives.
Es ist interessant, weil das da so funktioniert, und das wusste ich vorher nicht, dass bevor diese Personen überhaupt aussagen, man schon einiges über ihr Leben und ihre Persönlichkeit erfährt. Man hört zum Beispiel Zeugenaussagen ihrer Partnerinnen. Also man hat das Gefühl, sie schon vor ihrer Aussage zu kennen. Und was sie dann sagen über diese Taten, ist das eigentlich Interessante, wie sie selbst die Faktenlage sehen. Keiner streitet ja ab, dass es passiert ist, aber viele von ihnen oder einige von ihnen streiten die Absicht ab, dass sie wirklich eine Vergewaltigung geplant hatten, dass sie sie vergewaltigen wollten. Es gehört ja zu einem Verbrechen dazu, dass es getan wird, aber auch die Absicht, ein Verbrechen zu begehen. Und die wird eben von manchen abgestritten, obwohl die Videos ja da sind und man alles sehen kann. Also diese Strategie funktioniert vielleicht nicht so gut. Die meisten streiten es auch nicht ab und stimmen von Anfang an der Faktenlage zu.
Agree and recognize the facts.
Bei den Personen, die diese Absicht jetzt abstreiten, was glauben Sie, welche Rolle spielen dabei eben auch patriarchale Machtverhältnisse zwischen den Angeklagten und dem Opfer jetzt in Ihrer Analyse des Prozesses?
So, in general, the particularity of this trial is that we have all the videos.
Das Besondere an diesem Prozess ist ja, dass alle Videos vorhanden sind. Man sieht alles, und zwar auf Wunsch des Opfers. Und dann gibt es diese Taktik innerhalb dessen, dass die Leute sagen, diese Männer sagen, sie hätten Angst vor Herrn Pellicot gehabt oder dass sie das gar nicht wussten, dass es eine Vergewaltigung sei, dass es vielleicht ein Einverständnis gegeben hätte und sie hätten nicht gewusst, dass Madame Pellicot schläft. Nichtsdestotrotz sieht man alles, man sieht, wie sie vergewaltigen und man sieht, dass sie verletzt wird. Diese Männer versuchen aber eben zu sagen, dass das nicht aufgrund ihres eigenen Wunsches passiert sei. Sie sagen, der eigentliche Täter sei Monsieur Pellicot. Der wiederum sagt, diese Männer sind genauso Vergewaltiger wie er selbst.
They're actually as much of rapist as he is.
Zurück zu Giselle Pellicot. Sie hat ja gesagt, die Scham müsse die Seite wechseln. Es geht ihr also darum, dass nicht sie als Opfer der Taten die Scham empfinden sollte, sondern die Täter sich damit auseinandersetzen müssen. Ich bin mir jetzt bei diesen Eindrücken, die Sie schildern, nicht ganz sicher, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht. Wie sehen Sie das?
I think in the context of the trial, it is very clear that the shame has changed sides.
Also im Kontext des Prozesses hat definitiv die Scham die Seite gewechselt. Das sieht man schon daran, dass Gisèle Pélicot abends und morgens mit Applaus begrüßt und verabschiedet wird. Alle sind von ihr beeindruckt. Man tritt ihr mit Respekt entgegen. Sie in ihrer Würde zu erleben, ist schon beeindruckend. Die Männer dagegen schämen sich alle. Es ist ihnen allen unangenehm. Ihre Partnerinnen kommen, ihre Familien schämen sich für sie. In ihrem ganzen Umfeld sind sie mit ihrer eigenen Tat, ihrer Scham konfrontiert. Und man weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie nicht die Bedrohung gehabt hätten, verhaftet zu werden, wenn dieser Prozess nicht stattfinden würde. Man kann davon ausgehen, dass sie dann keine Scham gespürt hätten, zumindest die Mehrheit von ihnen.
At least for the majority of them.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, Mitte Dezember wird die Strafmaßforderung von der Staatsanwaltschaft verkündet werden. Und schon jetzt haben wir gemerkt, was für ein großes mediales Interesse dieser Prozess auch ausgelöst hat. Jenseits jetzt der juristischen Konsequenzen, was glauben Sie, was wird dieser Prozess für die französische Gesellschaft und vielleicht auch darüber hinaus ändern?
So it's a difficult question.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das wird vielleicht insofern etwas verändern, weil jetzt ja viel darüber gesprochen wird. Und diese Tatsache, dieser Begriff der chemischen Gefügigmachung von Menschen, also Menschen unter Drogen zu setzen, um dann sexuelle Handlungen an ihnen vollziehen zu können, ist ein gesellschaftliches Thema geworden. Das hat sich definitiv verändert. Aber wenn ich mir das als Philosophin anschaue, die selbst viel über Einvernehmlichkeit geforscht und geschrieben hat, dann denke ich nicht, dass das jetzt groß Veränderungen in der Gesellschaft bewirken wird. Denn es ist ja schon seit 1857 so, dass es rechtlich festgelegt wurde, dass jemand, an dem im Schlaf sexuelle Handlungen verübt wurden, dass das als Vergewaltigung gilt. Es besteht also kein Zweifel daran, dass es sich in diesem Fall um Vergewaltigung handelt. Also ich sehe nicht, was da an Gesetzen geändert werden sollte. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Ein Problem der männlichen Sexualität und dass Verbrechen gegen Frauen nicht wirklich ernst genommen werden oder zu wenig als Problem gesehen werden, als ein gesellschaftlich-soziales Problem und kein rechtliches.
This is a social problem, not a legal problem.
Ja, wenn wir über dieses gesellschaftliche und soziale Problem nachdenken und auch über soziale Verantwortung in Bezug auf diesen Prozess, über Prävention sprechen, es gibt ein riesiges mediales Interesse. Warum entsteht jetzt nicht vor allem eine Debatte darüber, wie Fälle von Vergewaltigung zukünftig verhindert werden können?
I think it's extremely depressing because there are no clear ways.
Also ich denke, es ist sehr deprimierend. Also es gibt auch keine klaren Mittel, das zu verhindern. Also eine Sache, die ja sich verändert hat, ist, dass Opfer vor Gericht besser behandelt werden. Da tut sich was und das ist auch wichtig. Aber die Dinge ändern sich sehr langsam in Frankreich wie auch in Deutschland. Und mit der Prävention ist es eine schwierige Angelegenheit, denn die Männer müssten ja verstehen, warum sie Frauen nicht vergewaltigen sollen und dass man das nicht tut. Und das scheint eigentlich so offensichtlich, dass es tatsächlich schwer ist, sich konkrete Präventionsmaßnahmen vorzustellen. Es wird ja auch tatsächlich in Schulen darüber geredet, zumindest in Frankreich ist das jetzt sehr Thema. Aber ich weiß auch nicht, wie man da vorgehen muss, um die Leute zu erreichen. Es gibt ja auch diese gesellschaftliche Spaltung, die man jetzt wieder sieht anhand der Wahl von Donald Trump, dass viele Männer gar nicht sehen, dass dieses Thema etwas ist, das verhindert werden müsste.
This is not something we should spend time trying to prevent.
Ja, es ist ein Fall, der viele andere Themenstränge auch anschneidet. Und deswegen würde ich gerne zuletzt noch mal fragen, Frau Garcia, inwiefern wird diese Woche in Avignon, bei der Sie dem Prozess jetzt beigewohnt haben, auch Ihre Forschung und Ihre Arbeit in Zukunft beeinflussen?
Well, it has one very obvious effect, which is that I'm now writing a book.
Das hat einen sehr offensichtlichen Effekt. Ich schreibe jetzt ein Buch über den Fall und ich recherchiere zu diesem Fall und über das, was er uns lehrt. Nämlich genau das, was Sie in Ihren Fragen auch formuliert haben. Das Thema der Möglichkeit der Prävention, der Organisation der Gesellschaft. Ich arbeite dabei zu zwei Hauptkonzepten. Einmal der Unterwerfung und der Einvernehmlichkeit als Themenkomplexe. Darum geht es auch in diesem Prozess und für mich ist es interessant zu sehen, wie das Ganze in einem Kriminalfall abläuft. Aber ich muss sagen, Es zeigt sich doch, wie simpel das Ganze ist. Das Problem ist einfach die Männlichkeit, wie Männer aufwachsen, mit welchen Werten, wie sie andere behandeln, wie sie selbst behandelt werden, wie man Kinder aufzieht. Ich möchte damit auf keinen Fall diese Männer von ihrer Schuld freisprechen. Aber sehr viele von ihnen waren selbst Opfer sexueller und physischer Gewalt, wieder von anderen Männern. Und da sieht man, dass es immer wieder die Gewalt von Männern ist, die neue Gewalt erzeugt. Und mit diesen Fragen beschäftige ich mich und dazu forsche ich nun halt auch anhand des Prozesses.
The questions I'm thinking of right now and that I'm doing research on based on the trial.
Die Autorin und Philosophin Manon Garcia hat uns an ihren Gedanken teilhaben lassen. Sie hat den Gerichtsprozess in Avignon für Fazit eine Woche begleitet. Queerness, Antirassismus, Feminismus, aber auch Popkultur sind wiederkehrende Themen in der Arbeit von Hengameh Yagobi Farah. Schwindel heißt Yagobi Farahs neuer Roman. Erst vor 2 Monaten ist die Geschichte rund um 4 queere Personen erschienen und das ging jetzt wirklich super schnell. Heute Abend wurde eine Adaption von Schwindel am Schauspiel Dortmund aufgeführt. Regisseurin der queeren Liebesgeschichte ist Shari Asha Croissant und unser Kritiker Christoph Ohrem kommt gerade aus Schwindel. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Roman wurde von der Kritik ziemlich gelobt. Was für eine Publikumsreaktion haben Sie gerade in Dortmund erlebt?
Also das hat auf der Studiobühne stattgefunden. Das ist ein relativ kleiner Raum, ich sag mal 120 Leute und die haben das wirklich abgefeiert. Also der Saal hat auch während der Vorführung, während der Aufführung, hat ja schon eigentlich jede Pointe auch sehr dankbar mitgenommen, viel gelacht und ist mitgegangen mit den Figuren, mit den Schauspielenden auf der Bühne. Und dann am Ende gab es wirklich auch Fußgetrampel, Standing Ovations und lauten Applaus. Also ein voller Erfolg, würde ich sagen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das für die queer Community wirklich so ein Hit werden kann und dass sich das viele ansehen werden, dass sich das so über Mund-zu-Mund-Propaganda auch verbreiten wird, dass das ein echt witziger Abend ist.
Ja, dann gehen wir mal rein in dieses gefeierte Setting. Anstelle eines entspannten Abends ist Ava in ihrer Wohnung unerwartet mit gleich 3 LiebhaberInnen auf einmal konfrontiert. Sie flieht auf das Dach ihrer Hochhauswohnung. Die 3 anderen stürzen ihr hinterher.
Immer noch kein Leben!
Sagt uns euren Dreck.
Robin hat nach einem Grund gesucht, Silvia scheiße zu finden und sie hat ihn gefunden.
Ach ja? Ein ganz schön waghalsiges Statement von einer, die wahrscheinlich eigenhändig mit ihrem Lifestyle meine Zukunft kaputt gemacht hat.
Ich esse seit 30 Jahren kein Fleisch, beziehe länger Ökostrom, als du deinen eigenen Namen schreiben kannst, fahre immer mit dem Fahrrad und habe noch nie was anderes gewählt.
Ist das doch für Applaus oder was? Hör auf!
Ja, das klingt alles recht aufgeregt in Dortmund. Wie ging es dann weiter in dieser Geschichte?
Also die Lautstärke, die bleibt erstmal dabei. Ja, es ist aufgeregt. Die 3 Frauen, die sich da und eine non-binäre Person, die sich da in die Haare bekommen, die gönnen sich nichts. Die sind auch irgendwie sauer aufeinander. Man hat sich also ausgesperrt. Die Tür ist zugefallen. Jetzt sitzt man da auf dem Dach. Ein Kammerspiel, würde ich sagen. Und man wirft sich eben vor, die eine ist verlassen worden, die andere hätte gerne mehr von Ava. Man erzählt auch ein wenig dann, man hat ja viel Zeit da oben davon, wie man selbst eigentlich seine ersten lesbischen Erfahrungen gemacht hat, wie das überhaupt aussieht mit der Liebe, mit der Begierde, wie andere damit umgegangen sind. Und daraus spinnt sich dann eben so in dieser Lautstärke immer wieder ein Streit, eine Versöhnung auch und das Ganze dann aber natürlich nicht einfach so als eine Szene aneinander geklatscht, sondern da ist eine schöne Idee von Shari Asha Croissant dabei gewesen und zwar hat sie jetzt diesen Roman, der eher ja, etwas leiser ist als diese Bühnenversion, das hat sie jetzt in eine Art Reality-Format überführt. Also wir haben eine große Showbühne auf der, eine Showtreppe auf der Bühne. So, und das ist also so, dass hier dann immer in so kleinen Einspielern, so als würde man in so einer Confession Booth, ja, als würde man da etwas dann erläutern wollen, dem Publikum, dem Fernsehpublikum, erzählen diese Frauen und die non-binäre Person eben auch aus ihrem Leben und wie es ihnen gerade so geht und das Ganze dann mit einem sehr poppigen Soundtrack, also Billie Eilish ist dabei, Depeche Mode ist dabei, ich sag mal auch so Klassiker aus der queeren Szene, die da angespielt werden und so entwickelt sich das alles zu einem sehr heißen, sehr lauten und auch wirklich stark mit Sexualität spielenden 80-minütigen, ja, vielleicht kann man sogar schon sagen, Theater-Quickie.
Ja, und gibt es dann, wie sich das für so ein richtig gutes Reality-Format gehört, auch ein kitschiges Happy End?
Das Happy End, das will ich hier natürlich nicht vorwegnehmen, aber das ist total gut zusammengebunden. Am Anfang habe ich gedacht, dass dieses Reality-Format, diese Idee, ja, ich übersetze das irgendwie in so einen Fernsehabend, dass das nicht aufgehen kann, weil auch diese Stimme, die dann immer wieder kommt, also die Erzählerstimme, die ist dann halt so eine weibliche Stimme, die aus dem Off kommt. Das erinnert mich so ein bisschen von der Haltung an Herzblatt. Das liegt aber auch daran, wie alt ich bin und wie ich sozialisiert worden bin. Wenn man andere Fernsehsendungen kennt, dann wird einen das sicher daran erinnern. Und das ist also so, dass ich erst dachte, das kann gar nicht aufgehen, aber erstaunlicherweise geht es dann doch auf. Da ist so eine Ebene drin, die das Ganze irgendwie, die das beschleunigt, die dem so einen Witz mitgibt und die eben auch dafür sorgt, dass man dadurch, dass man das eh alles in Szenen sieht und in Szenen denkt, wie im Fernsehen, dass eben dann auch so gewisse Choreografien, die stattfinden, die dann mit sexueller Begierde, mit Szenen davon, da werden die Hüften geschwungen, ja, da wird also der Akt sehr deutlich angedeutet, da werden auch mal zwei Finger in etwas sozusagen in der Luft, aber halt eingeführt und so weiter. Das ist also alles sehr explizit und es ist sehr schön, dass diese Fleischlichkeit, die in dem Roman auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt, die vielleicht sogar ein bisschen zu viel ist, je nachdem, wie viel man da so vertragen kann als Leserschaft oder so, dass die hier eben über diese Choreografien, über diese Bewegungen auch auf die Bühne gebracht werden. Das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Okay, ich möchte nochmal auf die Romanvorlage zu sprechen kommen. Es ging neben der Geschichte um diese vier queeren Personen auch darum, eine zeitgemäße Sprache zu finden. Yagobi Farah hat selbst gesagt, dass queeres Schreiben etwas Irritierendes, Widerspenstiges haben müsse, etwas, das sich eben gegen die Seichtigkeit von Belletristik irgendwie wehren müsse. Welche theatrale Sprache hat Regisseurin Shari Asha Croissant dafür gefunden?
Das, finde ich halt, wird dann dem Roman und diesem Anspruch nicht ganz gerecht. Also es ist so eine knackige Komödie, möchte ich mal sagen, als Kammerspiel, die viele gute Ideen hat und die auch wirklich mit einem sehr engagiert spielenden Ensemble Spaß macht. So eine Originalität, die sich in der Sprache gefunden hat, das hat sich hier nicht wiedergefunden. Vielleicht in diesen Choreografien, die ich erwähnt habe, dass man halt so sexuelle Akte andeutet und so, dass das auch drin ist. Ich habe den einen oder anderen Witz dann auch einfach nicht verstanden, weil es halt ein Szenecode ist. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, wenn eine lesbische Person einen Karabinerhaken hat und warum das typisch ist, aber der ganze Saal hat dabei gelacht. Das ist also eher so dann vielleicht auch wirklich auf ein queeres Publikum hin gemünzt. Bei dem Roman habe ich mich, was das angeht, mehr so zu Hause gefühlt, dass ich auch von einer Welt etwas gezeigt bekomme, von der ich keine Ahnung habe. Da war ich an diesem Theaterabend etwas mehr abgehängt. Nichtsdestotrotz war es wirklich unterhaltsam und schnell und knallig und queer und gut.
Ja, vielen Dank für Ihr Fazit, Christoph Ohrem. Die nächsten Aufführungen von Schwindel sind dann am 10. November und am 21. November Schauspielhaus Dortmund. Der Schauspieler Hans Diehl ist tot. Wie die Berliner Schaubühne heute mitgeteilt hat, starb er am 4. November im Alter von 83 Jahren. Der gebürtige Offenbacher hat nicht nur an vielen deutschsprachigen Theatern gespielt, er war auch in Film und im Fernsehen aktiv. 2017 hatte er dann mit seiner Rolle in der Netflix-Serie Dark einen großen internationalen Erfolg gefeiert. Thomas Ostermeier ist der künstlerische Leiter der Schaubühne und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Hallo, Herr Ostermeier.
Hallo.
Eine sehr traurige Nachricht, die uns erreicht hat. Sie haben gerade in den ersten Jahren der Schaubühne mit Diehl zusammengearbeitet. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt?
Naja, das war einer der wenigen Schaubühnenschauspieler der Generation vor uns, also der mit Andrea Breden und Peter Stein gearbeitet hat und der sehr zugewandt unserer Unternehmung war. Und der sich auch schon Sachen vorher angeguckt hat, bevor ich an die Schaubühne gekommen bin. Und dann war es für mich wichtig, zu Beginn auch Leute dabei zu haben, die aus dem alten Ensemble kommen. Und dann war es eigentlich klar, dass das Hans sein muss oder Hans sein kann, weil er eben so zugewandt und so offen war, auch der nächsten Generation gegenüber.
Wie haben Sie ihn in der Arbeit, in der gemeinsamen kennengelernt?
Ja, wir haben zusammen meine Eröffnungsinszenierung gemacht, Personenkreis 3.1 von Lars Noreen. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie freudig er mitgemacht hat und wie viel Spaß er dabei hatte, auch uns zu beobachten als neue Generation. Und er hat dann immer begeistert nach der Probe, ja, ihr macht das so unmittelbar und so schnell und ihr seid gar nicht so bedenkenträgerisch, wie wir immer waren. Und bei euch kommt alles mehr aus der Lust und aus dem Spaß. Und das hat ihn sehr begeistert. Und wir haben dann auch noch eine Arbeit zusammen gemacht, Dantons Tod, von Georg Büchner. Und er war immer ein Begleiter unserer Arbeit, war bei allen Premieren in den Anfangsjahren, hat auch immer sehr ehrlich Feedback gegeben und erzählt, was er von unserer Arbeit hält, und war ein sehr verschmitzter, aber doch auch extrem sensibler und feiner Charakter, der auch sein Wohl und Wehe jetzt nicht immer gänzlich mit dem Theater verbunden hat, sondern ich glaube, mich noch zu erinnern, dass er auch viele Strecken seines Lebens einfach in Frankreich auf dem Land gelebt hat und quasi das, was man heute oder damals auch schon als einen Aussteiger bezeichnet hat. Also er war sehr spezieller Charakter im Sinne von eigenständig und charakterstark.
Ja. Was glauben Sie, was hat ihn dann trotzdem immer wieder auf die Theaterbühne gezogen? Er hat ja bis zuletzt gespielt.
Ich glaube, die Auseinandersetzung, also die inhaltliche Auseinandersetzung und das gemeinsame Suchen und Nachdenken, auch das gemeinsame Erarbeiten von Texten und sich mit den Texten auseinanderzusetzen, also diese geistige Nahrung und diese geistige Auseinandersetzung oder auch die Auseinandersetzung mit Texten im Spiel, um sie durch das Spiel besser zu verstehen, hat ihn immer wieder dazu bewogen, wieder auf die Bühne zurückzukehren.
Ja, und was haben Sie jetzt von ihm für Ihr persönliches Leben im Theater mitgenommen?
Nee, ich habe von ihm einfach mitgenommen, dass man auch in der Generation, in der er mir begegnet ist, also da war er ja schon über 60, dass man sich da den jugendlichen Spieltrieb erhalten kann und das alles eben aus einer Lust und aus einer Lust am Spiel kommt und dass ältere Generationen nicht unbedingt verbittert oder frustriert oder zynisch gegenüber der jüngeren Generation sein muss, sondern dass man sich das Spielerische, das Leichte und das Lustvolle erhalten kann. Und das hat mir selber damals sehr viel Kraft gegeben. Und jetzt, wo ich auch ein bisschen älter werde, versuche ich mich ähnlich aufzustellen im Alter.
Ja, er hat das Spiel geliebt. Vielen Dank an Thomas Ostermeier. Er hat an den Schauspieler Hans Diehl erinnert, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Der Bruch der Ampelkoalition und die Unklarheit über den Wahltermin bescheren vielen Kultureinrichtungen Ungewissheit über ihre künftige Finanzierung. Darauf hat Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, heute hingewiesen. Die sogenannte vorläufige Haushaltsführung bringe sehr viel Unordnung, sagte er im Deutschlandfunk. Vor allem für Kultureinrichtungen, die zwar eine dauerhafte, aber keine institutionelle Förderung hätten, würde es schwierig.
Weil da wird es nämlich nur eine Art von Abschlagszahlung, also einen bestimmten Prozentsatz auf die Jahresfördersumme geben. Und wie hoch der sein wird, das wissen wir nämlich nicht. Das muss der neue Finanzminister festlegen. Das ist dann vielleicht auskömmlich bis ins Frühjahr, vielleicht auch bis in die ersten Sommersonnenstrahlen. Aber wenn wir dann immer noch keinen Haushalt haben, und dafür spricht ja auch einiges, wenn wir so spät erst im nächsten Jahr wählen werden, dann werden wir vielleicht erst im September, Oktober einen Haushalt für 2025 haben, dann werden diese Institutionen in große Probleme kommen.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann. Kein Mobbing, keine Gewalt, keine Übergriffe. Die deutsche Filmbranche hat einen Kodex verfasst, der sicherstellen soll, dass es bei Dreharbeiten respektvoller zugeht. Heute wurde er in Berlin unterschrieben. Der sogenannte Respect Code Film, kurz RCF, wurde in einer branchenweiten Zusammenarbeit von Verbänden, Fernsehsendern, Streamingdiensten, filmschaffenden Förderern und Gewerkschaften entwickelt. Darin steht unter anderem, dass sexualisierte Belästigung und Gewalt, Diskriminierung, Stalking und respektloses Verhalten nicht toleriert werden. Der Kodex soll in jeder Phase einer Filmproduktion gelten, einschließlich Castings. Vor Jahrzehnten hatte das Buch Die satanischen Verse weltweit Proteste unter Muslimen ausgelöst. Der indisch-britische Autor Salman Rushdie musste seitdem um sein Leben fürchten. In Indien war das Buch 30 Jahre lang verboten. Doch jetzt hat der oberste Gerichtshof in Neu-Delhi die Einfuhr des Buches wieder erlaubt, wie mehrere indische Zeitungen berichten. Geklagt hatte ein Mann, weil ihm in Buchläden gesagt worden war, der Roman dürfe in Indien nicht verkauft werden. Vor Gericht war die Regierung aber nicht in der Lage, die Anordnung vorzulegen. Und deswegen erklärte das oberste Gericht das Einfuhrverbot nun für unwirksam. Der Roman Die satanischen Verse handelt von muslimischen Immigranten in Großbritannien und ist teilweise vom Leben des Propheten Mohammed inspiriert. Kurz nachdem das Buch 1988 erschienen war, rief der iranische Ayatollah Khomeini mittels einer Fatwa alle Muslime auf, Rushdie zu töten. Die King Arthur's Hall ist ein Monument in Cornwall im Südwesten Englands. Ein Rechteck, rund 50 Meter lang und 20 Meter breit. Als Laie erkennt man bloß umgestürzte Steine, die teilweise von Gras überwuchert sind. Anders als bisher geglaubt, stammt die rätselhafte Stein- und Torfstruktur nicht aus dem 15. Jahrhundert, sondern ist 4000 Jahre älter. Darüber berichtet heute der britische Guardian. Forschende der Universität Reading hätten durch neue Analysen das deutlich höhere Alter bestimmt. Unter Archäologen gilt die Struktur in Europa als einzigartig. Theorien, dass es sich um einen mittelalterlichen Kultort oder ein Tiergehege gehandelt habe, müssten nun verworfen werden, so der Guardian. Der ursprüngliche Zweck der King Arthur's Hall bleibt weiterhin ein Rätsel.
Die Jahre 1989 und 1990 beschreiben eine historische Zäsur. Mit der Wiedervereinigung musste gesellschaftlich ein grundlegender Wandel stattfinden. Beide deutschen Staaten mussten nach 40 Jahren der Teilung auch Kompromisse finden und auch die Kunstwelt musste zusammenwachsen. Ein Symposium im Hamburger Bahnhof in Berlin beschäftigt sich aktuell mit den nachhaltigen Folgen dieser Transformation für die Kunstwelt anlässlich des 35. Tags der Maueröffnung. Nathalie Kreis hat den ersten Tag der Veranstaltung »Der Westen musste nicht im Osten ankommen« für Fazit begleitet. Guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank.
Es geht um die prinzipielle Frage, wie Kunst und Kunstschaffende aus der ehemaligen DDR dargestellt und wahrgenommen bzw. zeitweise eben auch nicht wahr oder ernst genommen wurden und darum, welche Auswirkungen das bis heute hat. Das klingt natürlich nach einem komplexen und auch schweren Thema. Was war der Aufhänger dafür?
Also klar, es ist komplex, es bleibt auch komplex, aber Sie haben das gut aufgelöst, finde ich, auf den Podien. Angefangen hat es mit einem Rückblick auf die oft sehr polemische Debatte um Kunst aus der DDR. Die wird heute unter dem sogenannten deutsch-deutschen Bilderstreit zusammengefasst. Und Anlass waren meistens repräsentative Ausstellungen zur deutschen Kunst, in denen die DDR-Kunst oft keine Rolle gespielt hat oder nur am Rande. Oder sie wurde sogar despektierlich gezeigt. Und Hilke Wagner ist aus Westdeutschland kommend 2014 zur Direktorin des Albertinum in Dresden ernannt worden. Und sie hat das letzte richtig große Aufflackern dieses Bilderstreits miterlebt und auf dem Podium nochmal Revue passieren lassen.
Ja, das war für mich ein Moment, der mich sehr überrascht und überrollt hat. Es kamen sehr viele Zuschriften, auch sehr viel Hass, auch auf den Straßen in Dresden. Man hat mich tatsächlich erkannt. Und ich habe tatsächlich in einem Moment, in dem bei mir selber die Wut so stark war, nachdem ich dann am Tag die dritte Zuschrift geöffnet habe mit Wessi Go Home oder Mach dich rüber oder Sie biedern uns an, dass ich dann einfach einen der Briefeschreiber angerufen habe. Und wirklich aus einer Wut heraus, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und das war ein gutes Gespräch. Das Gegenüber war erstmal überrascht. Und wir haben uns gegenseitig zugehört, hatten nicht immer eine Meinung, natürlich nicht. Aber ich glaube, wir haben beide in dem Gespräch viel gelernt. Und vor allen Dingen hat man gemerkt, wie dieser Brast, den wir beide in uns trugen, einfach nachließ. Also auch das im Nachhinein eine gute Erfahrung, was man sehen kann, dass im Kleinen so eine Spirale von Hass und Gegenhass aufgebrochen werden kann, wenn man nur im Kontakt bleibt.
Das hat Hilke Wagner gesagt, Direktorin des Albertinum Dresden. Wie geht so eine Direktorin dann im Museumsalltag damit um, Frau Kreis?
Ja, aus Ihrer Erfahrung hat Hilke Wagner ein Gesprächsformat entwickelt für das Museum in Dresden und hat über Monate immer wieder das Publikum mit Kulturschaffenden ins Gespräch gebracht. Erst im kleinen Kreis aus dem Dresdner Umfeld, aber dann auch aus der ganzen Republik und sogar aus England sind Gäste gekommen, die sich sehr intensiv mit der Kunst aus der DDR befassen. Und es ging dabei nicht nur um die Präsenz von Kunst in der DDR im Museum, sondern es geht eben darum, und das geht es bis heute, was ist eigentlich Kunst aus der DDR? Ist das nur die Staatskunst oder eben auch die dissidentische Kunst und das, was dazwischen stattfindet?
Ja, wir haben jetzt beispielhaft eine Stimme gehört, aber wird diese Diskussion auch unter anderen Museumsleitenden geführt?
Ja, also während diesem Symposium hat sich jetzt bisher herausgestellt, dass die fruchtbare Diskussion in Dresden sich leider noch nicht weiter ausgebreitet hat. Also noch immer beklagen die Institutionen im Ostteil des Landes mangelndes Interesse, um nicht zu sagen, es gibt eine gewisse Ignoranz der DDR-Kunst gegenüber seitens der Museen im Westteil des Landes. Darin spiegelt dieser Kunstdiskurs, was auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen beklagt wird.
Und gibt es da dann keine Gegenbeispiele?
Also interessanterweise hat das zweite Podium, nämlich der Kunstmarkt, gezeigt, dass es hier ganz anders funktioniert. Das Label Ostkunst oder Kunst aus der DDR, allem voran die Malerei aus der Leipziger Schule, steht nach wie vor hoch im Kurs. Die Galeristin Arne Linde von der Galerie Aspen kommt aus Wuppertal und hat 2005 ihre Galerie in Leipzig gegründet. Und sie spricht da von einer absoluten Aufbruchssituation, von einem Hype.
Ich habe am Anfang 2005, als es wirklich wahnsinnig populär war, nach Leipzig zu kommen und Kunst zu kaufen, da habe ich, glaube ich, in die ganze Welt verkauft. Und es hat sich über die Jahre so eingependelt, dass der Teil, den ich an Umsätzen in Leipzig und Umgebung mache, eigentlich nur bei ungefähr 20% liegt. Der größte Teil kommt aus Westdeutschland oder Berlin und dann noch ein kleinerer Teil wiederum aus Europa und dem Rest der Welt.
Ja, das ist jetzt eine ganz andere Perspektive aus die Kunst aus dem Osten. Wie passt das zusammen?
Ja, eigentlich passt es eben gar nicht zusammen. Die Museen und Institutionen im Westen wollen nach wie vor nichts von der Kunst aus dem Osten, also auch aus Osteuropa, wissen. Arne Linde spricht aber von dem Hype um die Kunst im Osten, dem auch Elke Hannemann von der Galerie Eigen und Art und Friedrich Log von Log Galerie beipflichten. Sie sind seit Jahren sehr gut im Geschäft, gerade mit Künstlerinnen aus dem Osten. Dazu habe ich auch Arne Linde dann nochmal befragt.
Die westdeutschen Museen haben das einfach bisher nicht oder wenig ins Auge gefasst. Ich halte das für dringend nötig, dass das nachgeholt wird.
Ja, das war jetzt der erste Tag im Hamburger Bahnhof. Wie geht's morgen weiter?
Morgen wird es einen Einblick in die Situation der Kunsthochschulen im Ostteil des Landes geben und dann werden natürlich auch Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Nathalie Kreis. Sie hat den ersten Tag der Veranstaltung "Der Westen muss nicht im Osten ankommen" für Fazit begleitet.
Fazit.
Bei allen Berichten rund um die amerikanische Präsidentschaftswahl und mögliche Neuwahlen in Deutschland schauen wir an dieser Stelle auf die aktuelle Situation in der Republik Moldau. Bei der Präsidentschaftswahl am letzten Sonntag hat die amtierende und proeuropäisch ausgerichtete Präsidentin Maya Sandu mit rund 55% der Stimmen gewonnen. Aber die Zukunft ihrer Politik hängt auch von den Parlamentswahlen im kommenden Jahr ab. Auch ein sehr knappes Ergebnis des Referendums über den EU-Beitritt vor 2 Wochen spiegelt die tiefen inneren Spannungen in der Gesellschaft wider. Das Land bleibt gefährdet durch Destabilisierungsversuche pro-russischer Kräfte. Ja, und vor diesem Hintergrund findet im MICT International in Berlin eine Fotoausstellung statt. Die Bilder kommen vom moldawischen Fotografen Daniel Bilic. Er hat lange in den USA gelebt, ist 2022 zurück in seine Heimat gegangen und hat dort das Leben auf der Straße mit der Kamera eingefangen. Streets of Chisinau heißt die Ausstellung und Carsten Probst hat ihn in seiner Ausstellung getroffen und wir sind jetzt miteinander verbunden. Hallo, Herr Probst.
Hallo, ich grüße Sie.
Das Leben in der Hauptstadt Chisinau, wie sieht das auf den Fotos aus?
Ja, zusammenfassend würde ich sagen, es ist eine Stadt, in der die Leute unterwegs sind. Sie versammeln sich, sie verbringen Zeit miteinander, sie feiern Partys, sie gehen demonstrieren, sie posieren für die Kameras, so mit einer seltsamen, fast schlafwandlerischen Direktheit. Das scheint erstmal, wenn man das so erzählt, gar nichts Ungewöhnliches zu sein, aber zugleich erkennt man in Bilicis Bildern auch immer so die Verweise auf die Vergangenheit, die Sowjetzeit, die Tanzclubs und Cafés im russischen Stil, die aber dann plötzlich im, in Anführungszeichen, westlichen Stil überarbeitet wurden und jetzt so anders bespielt werden als früher. Die Mode, die die jungen Leute tragen, die erinnert mich teilweise an die Zeiten der Berliner Love Parade. Und dazu passt in gewisser Weise auch, was Daniel Bilic selbst über seine Motivation sagt, zu fotografieren.
Meine Fotografien haben viel mit meinem Optimismus zu tun. Ich spüre den Optimismus, der sich in Moldau ausbreitet, und ich versuche, diese Stimmung in meinen Bildern einzufangen. Denn die Dinge wandeln sich, wie sie es über Jahrzehnte nicht getan haben. Zwischen 2016 und 2022 habe ich beruflich in Schweden und der Ukraine gelebt. Jahr für Jahr kam ich in dieser Zeit zu Besuch nach Moldau und immer war da dieses Gefühl, hier ändert sich nie etwas, alles bleibt immer gleich.
Ja, dazu muss man sagen, Daniel Bilic ist eher beiläufig zur Fotografie gekommen. Beruflich ist er eigentlich Angestellter einer Firma und sagt von sich, dass er auch eher privat fotografiert. Das Fotografieren hat er während seines Aufenthalts in den USA entdeckt. Vorbild war die Street Photography. Aber als er dann in der Ukraine bei seinem dortigen beruflichen Aufenthalt die Stimmung erlebte, die sich nach 2016 dort ausbreitete, nach den Maidan-Protesten, dann hat er mehr und mehr begonnen, die Stimmung in den Straßen dort einzufangen. Und seit er wieder in Moldawien lebt, setzt er das dort fort. Das ist natürlich jetzt hier keine richtige Kunstausstellung, in der er zu sehen ist, aber auch unter künstlerischen Gesichtspunkten ist seine Fotografie eine absolute Entdeckung.
Trotzdem möchte ich noch mal auf diesen Optimismus zu sprechen kommen, von dem Bilic gerade eben erzählt hat. Ist dieser Optimismus auf eine Art auch direkt auf den Bildern ablesbar?
Ich finde schon, wenn man unter Optimismus jetzt nicht unbedingt fröhliche Bilder versteht, also gezielt lichtet Bilic zum Beispiel immer wieder junge Frauen ab, die in Alltagssituationen gezeigt werden und die ganz ernst oder scheinbar teilnahmslos in die Kamera blicken. Viele wirken, ja, wie soll man sagen, verträumt, melancholisch. Aber dieses Optimistische, sagt Bilic dazu, liege für ihn eher in dieser allgemeinen Atmosphäre als in konkreten Situationen.
Würden Sie ihn dann als einen politisch engagierten Künstler bezeichnen oder ist er doch eher ein Dokumentar in der Stadt momentan auch?
Ja, er selbst sieht sich eher als Beobachter, der so seine Position in den Hintergrund stellt, aber doch, jedes dieser Bilder hat unausweichlich politische Implikationen, die sich allerdings für den westlichen Blick nicht immer erschließen. Ein Bild zeigt zum Beispiel, wie am Rand einer Party ein junger Mann mit einer alten Frau anstößt, so mit Pappbechern. Aber das ist eher nicht so eine Verbrüderung, sondern eher distanziert, eher fast förmlich. Und das Verhältnis zwischen den Generationen prägt in Moldawien zugleich das Verhältnis eben zu EU oder Russland. Das spiegelt sich auch in den Demonstrationen, die Bilic fotografiert. Und dazu sagt er,
People are acting more than before.
Die Leute fangen an, selbst aktiv zu werden, mehr denn je. Das hat viel mit der Politik zu tun. Präsidentin Maya Sandu ist das Gesicht dieser Entwicklung. Auch wenn viele Menschen in den letzten 3 Jahren nicht mit allem einverstanden waren, was ihre Regierung entschieden hat. Aber alle sagen sich, wir müssen weitermachen. Wir können nicht erwarten, dass alles über Nacht gut wird. Schon wegen dieses großen Einflusses aus Russland. Denn es ist nicht einfach, sich von jemandem zu lösen, der dich so lange versorgt und kontrolliert hat.
Ja, und letztlich betrifft diese Spannung auch das Verhältnis von arm und reich oder ich würde sagen arm und wohlhabend in Moldawien. Viele zum Beispiel der pro-russischen Demonstrationen, meint Bilic, seien von Russland gekauft und das habe Gründe.
Ich lebe ja im Zentrum von Chișinău, wo viele Routen von Demonstrationen entlangführen. Ich rede auch manchmal mit den pro-russischen Demonstranten und viele von denen sind bedauernswerte Leute, die oft keinen Zugang zu Bildung hatten und für die 20 schnell verdiente Dollar etwas sind, dem sie kaum widerstehen können. Ihre Interessen sind also recht kurzfristig und viele verstehen gar nicht, was sie da tun. Das sind dieselben Fake-Proteste wie während des Maidan in der Ukraine.
Ja, also diese Beschreibung, die Daniel Bilic jetzt gegeben hat, die passt eigentlich auch sehr genau zu diesem Programm des MICT, das eben eine Hilfsorganisation ist für Journalistinnen und Journalisten in Konfliktregionen. Man muss dazu sagen, die sind auch überall dort tätig, wo es wirklich zur Sache geht, in Belarus und da beispielsweise in Afghanistan, in Irak. In Moldawien ist Journalismus dagegen noch möglich und Daniel Bilic ist kein bedrohter Fotograf. Er lebt dort, wie wir auch gehört haben, aber er soll hier mit seiner Arbeit bekannter gemacht werden und das finde ich absolut verdient und verdient auch größere Beachtung.
Vielen Dank an Carsten Probst für das Gespräch. Die Ausstellung im MICT in Berlin mit dem Titel Streets of Chisinau läuft noch bis zum 18. November. Und wir schauen jetzt in die Feuilletons von morgen. Sie stehen unter anderem im Zeichen des Mauerfalls. Der jährt sich morgen zum 35. Mal. Florian Werner ist das mit der Kulturpresseschau.
Wieso weinen die Menschen auf den Fotos? Diese Frage stellt Paula Fürstenberg in der Taz und meint mit Fotos natürlich die zahlreichen Bilder vom 9. November 1989. Von deutsch-deutschen Menschen im, wie man damals sagte, Einheitstaumel. Warum also die Tränen? Fürstenberg, Jahrgang 1987, stellt die Frage ihrer in der DDR sozialisierten Mutter und ruft damit zunächst einmal Fassungslosigkeit hervor. Sie schaut mich verwundert an, als hätte ich gefragt, wieso wir nicht auf dem Mond leben. Es gibt also zwei Fragen zu beantworten, wieso die Menschen auf den Fotos weinen und wieso das für die Nachgeborenen nicht selbst erklärend ist. Fürstenbergs Grundthese lautet, erstens, mit der Wiedervereinigung nahm eine Epoche rechter Gewalt ihren Ausgang, was den Freude schöner Götter trunkenen Einheitstaumel aus heutiger Perspektive doch empfindlich überschattet. Sowie zweitens, die Dynamiken des Kalten Krieges wirken ja bis heute fort. Man denke an den Krieg gegen die Ukraine. Die allherbstlichen Gedenkrituale sind eher staatstragender Art, resümiert sie nüchtern. Der Bundespräsident hält seine Rede, der Jahresbericht stellt Mängel bei der Angleichung der Lebensverhältnisse fest. Ich kenne niemanden, der auch nur die kleinste Tradition pflegt und zum Beispiel allherbstlich ein Gläschen Rotkäppchen trinkt. Der eine oder andere Tropfen Sekt dürfte aber immerhin am Donnerstag in München geflossen sein. Dort wurde nämlich der diesjährige Bayerische Buchpreis verliehen und er ging in der Kategorie Belletristik an den Autor Clemens Meyer. Na also, geht doch, kommentiert Gerrit Bartels diese Entscheidung im Tagesspiegel. Jetzt hat auch Clemens Meyer einen ersten Literaturpreis für Die Projektoren bekommen. Für seinen Großroman, der seiner Ansicht nach unbedingt den Deutschen Buchpreis hätte bekommen müssen. Wir erinnern uns, die Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse hatte Meyer vor ein paar Wochen unter Fluchen sowie Hinweisen auf seine prekäre finanzielle Situation verlassen. Bartels schreibt, in seinen Dankesworten sprach Meyer davon, dass Literatur nie an der Oberfläche bleiben, sondern in die Tiefe gehen müsse, wie ein Echolot. Und sie kämpfen müsse, immer wieder, um Leser zu gewinnen. So viel Pathos musste wohl sein. Und gut war. So richtig dauerhaft gut ist es aber natürlich nicht. Denn das Problem bleibt ja bestehen, dass immer weniger Autorinnen und Autoren von ihrer Arbeit leben können. Darauf weisen Ilija Trojanow und Klaus Zeiringer in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hin. Die Lage auf dem Buchmarkt ist erheblich dramatischer als jene der deutschen Wirtschaft insgesamt, schreiben sie. Wegfall von Auftragsmöglichkeiten, Verschlechterung der Einkommenssituation, Einschränkung der Vermittlung anspruchsvoller Literatur. Darüber ist zuletzt viel geschrieben worden, ohne aber die zentrale Frage zu stellen. Wenn der Markt immer weniger hergibt und die Förderung abnimmt, wovon soll die Literatur leben? Einfache Antworten haben die Autoren nicht zu bieten. Sie bringen aber immerhin die Idee einer Intelligenztransaktionssteuer ins Spiel, bei der die durch KI generierten Gewinne auf deren Urheber umgelegt werden. Auch künstliche Intelligenz ruht ja letztlich auf den Schultern einer menschlichen Intelligenzia. Ansonsten bleiben Trojanow und Zeiringer nur tröstende Erinnerungen. Ach, was waren das für Zeiten, als Siegfried Unseld Ingeborg Bachmann monatlich 1500 D-Mark bezahlte, damit sie materiell gesichert die Arbeit an ihrem Manuskript voranzutreiben vermöge. Leider gibt es kein Foto der Autoren, als sie diesen Satz zu Papier brachten. Gäbe es eins, so möchten wir wetten, es wären ein paar Tränen darauf zu sehen.
Das war die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.